Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften auf der Welt gibt es ja nicht nur ganz unterschiedliche religiöse Feste über das Jahr verteilt. Es gibt auch ganz unterschiedliche Kalender, nach denen sich diese Verteilung richtet. Der jüdische Kalender etwa lässt das neue Jahr im Herbst beginnen. Der islamische Kalender ist ein Mondkalender, was dazu führt, dass zum Beispiel der Fastenmonat Ramadan aus westeuropäischer Perspektive rückwärts durch das Sonnenjahr wandert. Und auch innerhalb einer Religion unterscheiden sich die Kalender mitunter. Im Christentum, da gibt es Kirchen, die haben Weihnachten schon seit 2 Wochen hinter sich. Und Kirchen, da wird eben heute und morgen Weihnachten gefeiert. Und zu einer dieser Kirchen schauen wir heute, nämlich die koptisch-orthodoxe Kirche von Alexandrien. Viele christliche Kirchen der Welt richten sich nach dem gregorianischen Kalender oder nach dem ähnlich konzipierten neujulianischen. Viele, aber eben auch nicht alle. Die koptischen Christen, die rechnen nach dem julianischen Kalender und nach dem ist dort heute Heiligabend. Die koptische Kirche, genauer gesagt die koptisch-orthodoxe Kirche von Alexandrien, ist eine der sogenannten orientalisch-orthodoxen oder altorientalischen Kirchen. Und von denen gibt es einige und die verbindet in erster Linie aber nur die Tatsache, dass sie bereits im 5. Jahrhundert nach dem Konzil von Chalcedon eigene Wege beschritten haben. Darüber hinaus der Ausdruck altorientalisch, der ist natürlich ein bisschen missverständlich. Es handelt sich ja schließlich um Kirchen, die auch in der Gegenwart noch quicklebendig sind. Die Mehrheit der koptischen Christen lebt natürlich in Ägypten. Das Wort leitet sich ja aus dem griechischen Wort für Ägypter her. Aber sie sind im Land trotzdem natürlich eine Minderheit. Sie stehen offiziell zwar unter dem Schutz der staatlichen Behörden, aber trotzdem ist die Sorge um die eigene Sicherheit immer noch ein zentrales Thema. Nicht zuletzt nach den verheerenden Anschlägen auf Kirchen im Land 2011 und 2016, bei denen Dutzende Christen getötet wurden. Anna Osius hat koptische Christen in Kairo besucht, mitten in den Weihnachtsvorbereitungen und mit ihnen gesprochen über die Feiertage, über die Sorgen um die eigene Sicherheit und über das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen.
Gottesdienst in der koptischen St. Markus-Kirche im Süden von Kairo. Die Luft ist schwer von Weihrauch. Dutzende Gläubige haben sich versammelt, verfolgen die liturgischen Weihnachtsgesänge. Halleluja, Freude singen die Kopten, denn bald ist für sie Weihnachten. Rami steht in der ersten Reihe und singt besonders laut. Der junge Kopte liebt die Weihnachtszeit in der Kirche.
Weihnachten ist für mich die schönste Zeit der gemeinsamen Liturgie. Wir erinnern in den Gesängen an den ganzen Weg von Jesu Geburt. Es gibt einen ganz anderen Ritus in der Kirche als den Rest des Jahres. Es ist so viel Freude in den Gesängen und Gebeten. Du fühlst richtig die Atmosphäre von Freude und Jubel.
Rami engagiert sich viel in seiner Gemeinde. Er ist stolz darauf, ein Kopte zu sein, die Traditionen seiner Vorfahren zu bewahren.
Wir knüpfen direkt an die Traditionen des heiligen Markus an. Wir sind orthodox und mögen keine großen Veränderungen in der Kirche. Diese besondere Weihnachtsstimmung gibt es schon so lange und sie ist immer noch da. Mit der gleichen Freude wiederholen wir das jedes Jahr zu Weihnachten. Und diese Fröhlichkeit ist überall. Alle Familien kommen zusammen.
Das gefällt auch Mariam gut. Die junge Koptin kommt gerade aus dem Gottesdienst.
Weihnachten heißt Freude. Wir sind frei. Wir müssen uns keine Sorgen machen.
Sorgenfrei feiern, das war nicht immer so. In der Vergangenheit gab es immer wieder Anschläge auf christliche Kirchen. Vor 5 Jahren wurden kurz vor Ostern in Ägypten mehr als 40 Menschen getötet. Auch jetzt sind die Sicherheitsvorkehrungen groß. Vor der Kirche ist der Platz abgeriegelt, Wachleute und Polizeikräfte sind bewaffnet, alle Besucher werden kontrolliert. Trotzdem, Angst haben Mariam und Rami nicht.
Ich finde nicht, dass wir eine Minderheit in Ägypten sind. Klar, wir sind nur ein paar Millionen Christen, aber wir verhalten uns nicht wie eine Minderheit. Ich fühle mich sicher, absolut.
Es gab eine Zeit, in der wir Angst hatten, aber jetzt ist die Lage gut. Ich bin nicht nervös.
Ein paar Schritte entfernt sitzt Vater Moses in seinem Büro und liest das Weihnachtsevangelium auf Arabisch. Der koptische Priester freut sich auf die Weihnachtsmesse. Rund 6 Stunden lang werden die Gläubigen in der Nacht zum 7. Januar in der Kirche versammelt sein. Angst vor Anschlägen hat Vater Moses nicht.
Wir sind in Gottes Hand. Wir glauben nicht, dass Menschen böse sind, sondern dass der Teufel in ihnen wirkt. Wenn der Teufel uns holen will, dann passt Gott auf uns auf.
Vater Moses betont, die Anschläge der Vergangenheit seien Einzelfälle. In der Tat, Ägypten zeichnet sich durch ein weitestgehend friedliches Miteinander der Religionen aus. Kopten und Muslime wohnen Tür an Tür, sind oft miteinander befreundet und respektieren die Kultur der anderen.
Das ist unser Land. Das sind unsere Brüder. Die große Mehrheit respektiert uns. Ich kann als Priester ganz normal auf die Straße gehen, einkaufen gehen. Auch die, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind, sind Gottes Kinder. Wir müssen ihnen helfen mit Bildung. Die meisten Menschen leben hier in Frieden. Und Weihnachten ist die Zeit, Gott in unserem Herzen zu haben.
Bei den Kopten überwiegt die Vorfreude auf Weihnachten, in der Kirche und zu Hause.
I love Christmas. Christmas is like my time of the year.
Mirna ist eine junge Koptin und sie liebt Weihnachten.
Weihnachten ist meine Zeit des Jahres. Wir machen Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsdekorationen, spielen Weihnachtsmann, eigentlich alles wie in der westlichen Welt.
Mirnas Wohnung ist über und über mit Weihnachtsartikeln dekoriert. Dickbäuchige Nikoläuse, lachende Rentiere, der Plastiktannenbaum im Wohnzimmer blinkt in allen Farben. Die internationale Weihnachtsindustrie ist längst auch in Ägypten eingezogen. Aber es gibt Unterschiede. Die Kopten haben vor Weihnachten wochenlang gefastet.
Wir fasten seit Ende November. In der Zeit essen wir kein Fleisch, keine Eier und keine Milchprodukte und keine Schokolade. Also nur Gemüse und Fisch. Ich kann keinen Fisch mehr sehen.
Mirna beginnt mit den Vorbereitungen für das Festessen. Eier werden gekocht und in Butter gebraten, Hackfleischaufläufe mit Sahne übergossen, alles mit viel Käse, Butter und Fleisch zubereitet. Nach dem langen Gottesdienst am Abend versammelt sich um Mitternacht die ganze Familie zu Hause zum Fastenbrechen und dann ist endlich Weihnachten. Und das feiern bei den jungen Ägyptern längst nicht nur die Kopten.
Viele meiner muslimischen Freunde feiern auch Weihnachten. Sie stellen Tannenbäume auf, spielen Weihnachtsmann, machen Party. Und ich begehe im Gegenzug auch den Ramadan, dekoriere das Haus und feiere das Fastenbrechen. Es gibt da keinen Unterschied bei uns. Die Religion trennt uns nicht. Das ist keine große Sache.
Wobei es gebe Grenzen, räumt Mirna ein, zum Beispiel bei der Partnerwahl. Einen muslimischen Ehemann, den könne man als junge Koptin in Ägypten dann doch wohl eher nicht haben. Das würden die Familien nicht akzeptieren.
Normalerweise ist in Ägypten die Kultur so. Wir haben erst dann einen Freund, wenn wir das Ziel haben zu heiraten. Und wir Christen heiraten keine Muslime und Muslime heiraten uns nicht. Das ist nun mal so. Also ist unsere Männerauswahl ein bisschen begrenzt.
Die junge Koptin feiert übrigens gleich zweimal Weihnachten, gesteht sie, weil es so schön sei. Am 25. Dezember aus Solidarität mit ihren Freunden in Europa und Amerika und am 7. Januar mit ihrer Familie in Ägypten. Und auch wenn es in Kairo keinen Schnee gibt, Jingle Bells geht auch auf Arabisch.
Junge koptische Christen in Ägypten, wo die Mehrheit der koptischen Christen lebt. Das war ein Beitrag von Anna Osius. Und wir bleiben beim Thema und schauen auf eine koptische Gemeinde, und zwar hier in Deutschland. koptische Christen gibt es auch in Deutschland. Die erste Gemeinde, die entstand schon in den 70er Jahren. Ihre Zahl ist auch heute noch sehr gering, aber sie ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Und auch in der Diaspora der koptischen Christen in Deutschland zeigt sich, Traditionen werden gewahrt, aber sie sind trotzdem auch hier beweglich. Josephine Janert hat eine koptische Gemeinde in Berlin bei den Weihnachtsvorbereitungen besucht.
Die Frankfurter Allee ist eine breite Ausfallstraße im ehemaligen Ostteil Berlins. Inmitten von Plattenbauten aus der DDR-Zeit hatte hier das Ministerium für Staatssicherheit seinen Sitz. 500 Meter entfernt von der einstigen Stasi-Zentrale schwenken heute Priester Weihrauchfässer und feiern Gottesdienste auf Arabisch, Koptisch und Deutsch. Sonntagvormittags kommen in der ehemaligen evangelischen Glaubenskirche mehrere hundert Koptinnen und Kopten zusammen. Ramses Atalla engagiert sich ehrenamtlich in der Gemeinde. 1968 kam er zum Maschinenbaustudium aus Ägypten in die Bundesrepublik. Er heiratete eine Deutsche und lebt nun seit vielen Jahren in Berlin. Der Rentner erinnert sich daran, wie die Kopten 1998 die Glaubenskirche übernahmen. Die evangelische Gemeinde hatte immer mehr Mitglieder verloren.
Damals hat die Gemeinde ihren Gottesdienst hier in der kleinen Kapelle gemacht. Und die größere Kirche hat Schaden bekommen. Und ich stand immer viel unter Wasser und sowas. Und Tauben fliegen hier hin und her. Die Bänke hier voller Kot. Ja, und dann haben wir angefangen, und zwar mit Hilfe von Denkmalschutz auch, die Kirche zu sanieren. Erstmal das Dach.
Wie in orthodoxen Kirchen üblich, ist der Altar jetzt durch eine Ikonostase vom Kirchenschiff abgetrennt. Die Ikonostase, das ist eine Holzwand, die mit Ikonen geschmückt ist. Das Gebäude trägt jetzt einen Doppelnamen, koptisch-orthodoxe Kirche St. Antonius und St. Chenuda.
Das ist häufig in der koptischen Kirche, dass wir meistens die Mutter Gottes Maria und noch dazu einer der Heiligen. Der heilige Chenuda ist der allerberühmteste Dichter der koptischen Kirche aller Zeit. Und der heilige Antonius ist Vater aller Mönche. Er ist praktisch der Stern der Wüste und in Deutschland und in der ganzen Welt sehr bekannt.
Erklärt Bischof Anbar Damian, ein 66-jähriger Geistlicher in einem dunklen Gewand. Er lebt in einem koptischen Kloster im nordrhein-westfälischen Brenkhausen bei Höxter. In der Weihnachtszeit ist er nach Berlin gereist, um die Gemeinde zu besuchen. Normalerweise kümmern sich in dieser Kirche zwei Priester um die Gläubigen und feiern mit ihnen Gottesdienst. Es waren komplizierte theologische Debatten, die im 5. Jahrhundert dazu führten, dass das Christentum sich in verschiedene Strömungen und Kirchen aufspaltete. So entstand unter anderem die ägyptische, also die koptische Kirche. Außer in Ägypten leben Koptinnen und Kopten heute in Äthiopien, Eritrea, Armenien und Syrien. Und inzwischen auch in vielen anderen Ländern, denn vielerorts sind sie Verfolgungen ausgesetzt. Bischof Damian?
Die ersten Kopten fingen an, ihr Heimatland Ägypten nach der Revolution von Gamal Abdel Nasser 1952 zu verlassen. Die neue Regierung, die kommunistisch orientiert war, hat die Länderei der Kopten enteignet. Es war nicht möglich für diese Menschen, die neuen Lebensumstände zu aushalten. Und deswegen sind sehr viele ausgewandert. Nach Amerika, Kanada, Australien und nach Europa.
1972 entstand die erste koptische Gemeinde in der Bundesrepublik. Auch in der DDR lebten Kopten, zum Beispiel junge Menschen, die zum Studieren gekommen waren. Doch sie bildeten keine Gemeinden. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Kopten in Deutschland deutlich angewachsen. Das ist die Folge einer Verfolgungswelle unter dem ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi. Der Muslimbruder regierte in den Jahren 2012 und 2013.
In der Ära von Mursi war Psychoterror der Kopten so intensiv, dass Familien sich auf dem Weg ins Ausland gemacht haben, vor allem nach Georgien, die Tür für die sogenannten Investoren geöffnet hat.
Doch nur wenige konnten sich in Georgien wirtschaftlich etablieren, weshalb sie weiterzogen, zum Beispiel nach Deutschland. Wie in Ägypten bedecken auch in Berlin viele koptische Frauen im Gottesdienst ihr Haar, vor allem während des Abendmahls. Einiges hat sich jedoch auch verändert. Ramses Atalla?
Das ist eine Tradition in Ägypten, dass die Frauen sitzen rechts und die Männer links. Aber hier in Deutschland gehen wir nicht nach dieser Tradition. Wenn sie hier am Sonntag sind, da sehen sie eine Mischung ab und zu. Mal, dass eine Frau sitzt neben ihrem Mann während des Gottesdienstes.
Auf Bildschirmen werden Texte eingeblendet und es gibt Blätter mit Psalmen und Bibelversen in drei Sprachen. Koptisch, das ist die traditionelle Sprache für die Liturgie. Arabisch, das ist die Alltagssprache der Familien. Damit auch die hier in Deutschland heranwachsenden Kinder den Gottesdienst verstehen, ist die dritte Sprache Deutsch. Ein koptischer Gottesdienst dauert 2, manchmal sogar 3 Stunden. Bischof Damian?
Als Papst Shenouda eines Tages gefragt worden war, warum die Liturgie so lang ist und ob du das nicht mal kürzer machen wolltest, dann hat er gesagt, wenn du heute mit Gott keine 3 Stunden aushalten kannst, wie willst du mit ihm die Ewigkeit aushalten?
Bischof Damian heißt mit bürgerlichem Namen Refat Ramzi Mikael Fahmy. In seinem ersten Leben arbeitete er als Arzt in einer Klinik in Baden-Württemberg. Dann versorgte er seine Familie, wie er es ausdrückt, verwirklichte seinen Traum und schlug 1991 eine geistliche Laufbahn ein. Als Mönch im Kloster lebt er ohne Frau, erzählt er. Doch im Unterschied zu ihren katholischen Kollegen dürfen koptische Priester heiraten.
Das ist eigentlich der normale Status und das haben wir im 3. Jahrhundert empfohlen. Und dadurch haben wir keinen Priestermangel und haben wir keine sonstigen Probleme, die in Europa bekannt sind.
Wie viele orthodoxe Christen begehen Koptinnen und Kopten das Weihnachtsfest in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Seit dem 25. November haben sie sich darauf vorbereitet und gefastet, also an 43 Tagen auf Fleischprodukte verzichtet. An rund 200 Tagen im Jahr tun sie das, auch vor Ostern. Der Advent ist für die Kopten also eine Zeit der Besinnung und des Verzichts. Für die 31-jährige Dina ist das ein Vergnügen, sagt sie. Die Verkäuferin kommt so oft wie möglich in den Gottesdienst, heute mit ihrer Nichte Estefania.
Die Kirche sagt, wir fasten 43 Tage und ja, wir fasten vegan. Die ganze Familie fasten zusammen bis 12 oder bis 13 nichts essen und dann zusammen etwas Veganes essen. Ja, ich liebe Fasten.
Dina und Estefania freuen sich auf das Weihnachtsfest. Wegen Corona wird es dieses Jahr nur in der Familie gefeiert. Sonst kommen nach einem langen Gottesdienst alle Gemeindemitglieder in der Kirche zusammen. Ramses Atala.
Jeder bringt irgendwie was zum Essen mit. Und das alles Sachen, sagen wir mal, die aus Fleisch besteht. Und sitzen die zusammen und essen die Abendessen zusammen. Und den nächsten Tag feiert jeder die Familie für sich Weihnachten. Mit Freunden und Verwandten und so weiter.
Zu Besuch bei einer koptischen Gemeinde in Berlin, das war ein Beitrag von Josefin Janert. Während für viele Christen also in diesen Tagen Weihnachten ist, ist für viele andere heute der Tag der heiligen drei Könige, eben der 6. Januar. Von den 4 Evangelien spricht nur eines von ihnen, nämlich das Matthäusevangelium. Und das nennt sie dann übrigens auch nicht Könige, sondern Weise oder Magier. Und es sagt auch gar nichts darüber aus, wie viele es von denen wohl gewesen sein mögen. Also vieles, was man heute mit den drei Weisen aus dem Morgenland in Verbindung bringt, das stammt eigentlich aus einer Zeit deutlich nach der Entstehung der Texte des Bibelkanons. Was aber schon bei Matthäus eindeutig genannt wird, Das sind die drei Mitbringsel, nämlich Gold, Myrrhe und Weihrauch. Und dieser Weihrauch, das bis heute wertvolle Harz des Weihrauchbaums, das ist bekanntlich bis heute wichtiger Bestandteil in den Liturgien der katholischen und der orthodoxen Kirchen. Die Verwendung als Teil kultischer Handlungen ist natürlich älter. Und produziert wird das begehrte Harz heute vor allem in Somalia, aber die Wiege des Weihrauchs, die liegt im Oman. Und der Weihrauch, der dort gewonnen wird, gilt als der beste und teuerste der Welt.
Mit einem schwarzen Erntemesser wird die Rinde des Weihrauchbaums vorsichtig aufgeklopft. YouTube-Videos aus dem Wadi Dauka im Süden des Omans zeigen, wie weißes, milchiges Harz aus dem Holz quillt.
Die traditionelle Art und Weise, wie das Harz geerntet wird, hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht sehr verändert. Die Arbeiter nutzen einheimische Werkzeuge und schälen die äußerste Rinde des Baums ab. Dann, nach etwa 25 oder 26 Tagen, klopfen sie die gleiche Stelle am Baum nochmal auf. Dann folgen noch weitere Erntephasen und es kommt immer mehr Harz heraus,
erklärt der omanische Weihrauchexperte Ahmed bin Amr al-Awad einem französischen Fernsehsender. Dreimal müssen die Weihrauchbäume aufgeklopft werden, bis das wertvolle Weihrauchharz herausfließt. Früher wurde Weihrauch in Gold aufgewogen, auch heute gilt er als teuer.
Weihrauchbäume wachsen nur in wenigen Regionen der Welt, weil sie ein spezielles Klima brauchen. Hier bekommen sie sowohl feuchten Wind aus Südostasien als auch trockenen Wind von den Wüstengebieten der arabischen Halbinsel.
Die katholische und vor allem die orthodoxe Kirche verwenden Weihrauch in ihren Gottesdiensten. Das Harz entwickelt einen aromatisch duftenden Rauch, wenn es verbrannt wird. Während der Priester betet, schwebt eine süßlich riechende Wolke durch die koptische St. Markus-Kathedrale in Alexandria in Ägypten. Immer wieder füllt er das Weihrauchfass auf und schwenkt es, sodass der Rauch zwischen den Säulen des Kirchenschiffs aufsteigt. In arabischen Ländern ist Weihrauch auch in der Alltagskultur tief verwurzelt. Viele Menschen nutzen ihn als Duft in ihren Wohnungen oder als Parfüm. Diese omanische Weihrauchhändlerin bietet deshalb verschiedene Optionen an.
Bei mir wird der Weihrauch nach Wunsch produziert. Sie können zwischen gemahlenem oder Weihrauchstücken wählen. Und es gibt verschiedene Düfte, entweder pur oder zum Beispiel mit Moschus oder Kardamom. Es geht vor allem um die unterschiedlichen Düfte.
In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Weihrauch als ätherisches Öl für Aromatherapien stark gestiegen. Gleichzeitig verringert sich, Experten zufolge, der weltweite Baumbestand. Mehrere Boswellia-Sorten, so heißen die Weihrauchbäume, gelten als bedroht. Im Oman ist die Situation im Verhältnis zu anderen Ländern, in denen die Bäume wachsen, wie Somalia oder Äthiopien, relativ gut, sagt Anjanette Carlo, die sich mit der Organisation Save Frankincense für den Schutz der Bäume einsetzt.
It's not really improper tapping. In Oman.
Illegales Weihrauchklopfen ist im Oman nicht das größte Problem. Hier geht es eher darum, dass Kamele die Bäume abfressen. Teils sind die Bäume dadurch völlig zerstört. Aber auch Kiesabbau oder Straßenbau machen Probleme für die Weihrauchbäume, also andere Industrien, die profitabler und größer sind.
Or larger in scope.
Aktuell gibt es keine gesicherten Informationen, wie es den Weihrauchbäumen im Oman genau geht. Das will der holländische Forscher Frans Bongers ändern und macht deshalb im Frühjahr mit einer omanischen Umweltschutzorganisation Feldforschung.
Was wir im Oman machen, ist eine große Inventur der Weihrauchbäume. Wo sind die Bäume? Welche Sorten? Wie lange können sie sich nach der Ernte erholen? Wir werden Karten erstellen und Modelle der Weihrauchregionen im Oman. Für jetzt und für die Zukunft, also zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel.
Die Forscher untersuchen auch die Weihrauchbaumplantagen im Oman, die zu den weltweit ersten gehören. So wollen sie einen Beitrag dazu leisten, dass in dem Land, das als Wiege des Weihrauchs gilt, auch langfristig Weihrauch geklopft und geerntet werden kann.
Der Oman, die Wiege des Weihrauchs, das war ein Beitrag von Miriam Staber. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt erstmal gleich die Nachrichten und dann im Anschluss unser Service-Magazin Der Marktplatz. Und das Thema dort bei meinem Kollegen Manfred Kläuber. Versorger wechseln, Energiesparen, Strom- und Gaskosten in Schach halten. Und an dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen mit Ihren Fragen und Ihren Ideen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio marktplatz@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.